darf heute Morgen wieder einige Gedanken weitergeben aus dem 1. Thessalonikerbrief. Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, diese junge, blühende Gemeinde, die für uns alle ein wunderbares Vorbild ist, ein ermutigendes Vorbild ist, wie sie ihren Glauben gelebt haben. Beim ersten Mal ging es vorwiegend darum, dass in diesem 1. Thessalonikerbrief die Wiederkunft Jesu eine absolut zentrale Bedeutung hat. Genau das hat Paulus von Anfang an dort gelehrt, dass sie in dem Bewusstsein leben, der Herr Jesus Christus kommt wieder. Als dieses Evangelium nach Thessalonich kam, hat es eine gewaltige Auswirkung gehabt bei diesen Menschen dort in Griechenland. Sie haben sich nämlich bekehrt, wegbekehrt von den toten Götzen hin zu dem lebendigen Gott, um ihm zu dienen und ihn aus dem Himmel zu erwarten. Genau das können wir lernen. Weg von den Götzen, auch heute, hin zu Gott, um ihm zu dienen und ihn zu erwarten. Das ist Glaubensleben. Und sie waren darin ein wunderbares Vorbild. Sie haben uns vorgelebt, was es bedeutet, zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Genau das ist das Thema vom 1. Thessalonikerbrief. Heute möchte ich lesen ab Vers 11 im Kapitel 2. Es ging ja letztes Mal als wichtigster Punkt um die stillende Mutter und den erziehenden Vater. Und jetzt Vers 11 vom Zusammenhang. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Es beginnt damit, dass Paulus sie daran erinnert, die Thessaloniker, dass sie zum Reich Gottes und zu seiner Herrlichkeit berufen waren. Diese Thessaloniker waren berufen zum Reich Gottes und zu seiner Herrlichkeit. Christus in den Gläubigen, das ist die Herrlichkeit Gottes. Weil sie zum Reich Gottes gehören, ist Christus in ihnen und das ist die Herrlichkeit Gottes. Und unsere Berufung, die Berufung jedes einzelnen Gläubigen, der zum Reich Gottes gehört, ist, dass er würdig wandelt. Sein Lebenswandel sollte Jesus Christus auf dieser Erde sichtbar machen. Das ist die Berufung der Gläubigen, die zum Reich Gottes gehören. Und weil Christus in uns ist, wird sein Wesen durch uns sichtbar. Und Paulus verfolgte genau durch seinen väterlichen Dienst und durch den Dienst als stillende Mutter genau dieses Ziel. Galater 4, Vers 19. Meine Kinder, und er spricht ja auch zu den Thessalonikern als seine Kinder, weil er dort das Evangelium verkündigt hat, meine Kinder um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Bis Christus sein Leben durch dich und mich vollkommen ausleben kann, damit er sichtbar wird, das ist unsere Berufung. Dazu hat er uns gerufen zum Reich Gottes. Und auch wir, wenn wir wiedergeboren sind, gehören zu dem Reich Gottes. Und auch wir sind dazu berufen, zu dieser Herrlichkeit. Christus in euch, die Herrlichkeit Gottes, so steht's geschrieben. Aber wir leben nicht immer so, gell? Dass Christus durch uns sichtbar wird. Aber wenn wir daran denken, wir sind berufen zu diesem Reich Gottes, nicht nur jetzt, sondern die Ewigkeit im Reich Gottes bei ihm zu verbringen, in der Herrlichkeit Gottes. Und diese Gewissheit, dass wir nicht nur jetzt dem Herrn nachfolgen, sondern dass wir eines Tages in der Zukunft ihn nur noch anbeten werden für das, was er getan hat, das sollte uns ermutigen, anspornen, ein Anreiz dafür sein, jetzt und heute, jeden Tag aufs Neue, ihn zu verherrlichen. Aber es gibt Tage, wo man traurig ist. Ne? Es gibt Tage, wo man enttäuscht ist. Es gibt Tage, wo es ganz schön schwer ist. Aber es entbindet uns nicht von dem Auftrag, den wir bekommen haben. Ich lese noch eine Stelle, Philipper 1, Vers 27. Da werden wir auch zu einem würdigen Wandel aufgerufen. Es gibt natürlich mehrere Stellen über das Thema. Hier steht, nur führt euren Wandel würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und von euch sehe oder abwesend bin, von euch höre. Was ist der würdige Wandel? Dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das ist der würdige Wandel, dass wir alle feststehen, uns nicht abbewegen lassen von diesem großen, gewaltigen Auftrag, würdig zu wandeln, nämlich Christus auf dieser Erde darzustellen, dadurch, dass wir in einem Geist einmütig miteinander kämpfen. Das ist der würdige Wandel. Dazu werden wir aufgerufen. Und dass wir die Einheit des Geistes danach streben, nach dieser Einheit des Geistes, die Gott geschaffen hat, dass wir es bewahren im Bande des Friedens. Das ist unsere Berufung. Dazu sind wir ins Reich Gottes gerufen worden, damit wir das leben. Und weil die Thessaloniker genau danach gestrebt haben, genau deshalb, weil diese Thessaloniker ein leuchtendes Zeugnis für den Herrn waren, weil sie eben so im Glauben gelebt haben, weil sie einander geliebt haben, immer mehr zunahm die Liebe untereinander, weil sie diese Einheit gelebt haben, weil sie für den Glauben gekämpft haben, weil sie den Herrn Jesus bezeugt haben, war eins völlig normal und es gehört dazu. Von Anfang an, vom ersten Moment an, kann es gar nicht anders sein, als dass wir dafür leiden werden, verfolgt werden und Bedrängnisse erleiden werden. Bedrängnisse, hat mir der Otto gerade gestern erzählt, heißt quetschen, wie eine Banane ausquetschen, ne? Oder pressen oder unter Druck bringen. Das ist völlig normal. So steht es nämlich hier geschrieben im Thessalonikerbrief. 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 6, der erste Stelle. Die haben wir schon betrachtet. Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis. Also, die wurden ganz schön von Anfang an gequetscht. Dafür, dass sie das Wort Gottes aufgenommen haben. Unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Kapitel 2, Vers 14. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Das, was damals in Jerusalem vorher passiert war, das ist auch hier passiert. In dem Moment, wo man Christus aufnimmt, wo man an Christus Jesus glaubt und ihm nachfolgt, leiden. Wenn man die Wahrheit verkündigt, leiden. Kapitel 3, Vers 3. Damit niemand wanken werde. Warum schreibt er diesen Brief? Um sie zu ermutigen, den Weg weiterzugehen, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, unter diesem Druck. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Also, das ist die Normalität. Und das heißt, es war für diese Christen damals in Thessalonik ganz sicher nicht leicht. Erstens mal an Christus zu glauben und dann auch noch ein leuchtendes Zeugnis zu sein durch den Lebenswandel, den sie geführt haben. Damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt, damit Christus durch ihr Leben offenbar wird, mussten sie durch Bedrängnisse gehen. Und das ist auch gut so. Weil diese Bedrängnisse, die dienen zum Besten. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, weil wir etwas ganz genau wissen, das wird unseren Glauben noch fester machen, noch stärker machen, noch mehr abhängig machen von ihm. Und daran hat sich bis heute gar nichts, überhaupt nichts geändert. Ich lese noch einmal Philipper 1, Vers 29 diesmal. Philipper 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Wir reden viel über Gnade, ne? Es ist Gnade, dass wir gerettet wurden. Und wir leben aus der Gnade. Und es ist auch Gnade, dass wir nicht nur an ihn glauben dürfen, sondern auch um seinetwillen leiden dürfen. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk von Gott. Ich gebe zu, ich freue mich nicht immer darüber. Manchmal fällt es ganz schön schwer, das als Gnadengeschenk zu sehen, wenn man leiden darf. Um seines Namens willen. Das ist ja wichtig. Und überall dort, Geschwister, überall dort, wo es tatsächlich Gläubige gibt, die den Herrn Jesus Christus mehr lieben wie alles andere. Und wo die Geschwister wie in Thessalonich bereit sind, die Gläubigen, die anderen Gläubigen, mit all ihren merkwürdigen Charaktereigenschaften von ganzem Herzen zu lieben. Dort, an dem Ort, überall dort, wo Christus im Zentrum steht. Und überall dort, wo man wirklich noch den Mut hat, die ganze Wahrheit Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes in allem zu verkündigen, nichts wegzulassen und nichts hinzuzufügen. Und überall dort, wo man nach der Einheit des Geistes strebt und überall dort, wo man einmütig miteinander für den Glauben kämpft, ist etwas normal, oder? Völlig normal. Dass es einen Feind gibt, einen Widersacher Gottes gibt, der ein Ziel hat. Was für eins? Hat zuerst mal die Gemeinschaft mit dem Herrn zu zerstören, zu betrüben. Er will in dieser Gemeinde Unfrieden schaffen, oder? Er will die Geschwister entzweien. Er will nicht, dass sie miteinander diesen Weg gehen. Er will diese Gemeinde verweltlichen. Er will sie lau und oberflächlich machen. Er will sie lahmlegen. Er will sie zerspalten und zersplittern. Weil das Schlimmste wäre ja, dass es noch einen Ort gibt, wo es noch einige wenige Gläubige gibt, die gemeinsam ein Ziel haben, Christus darzustellen. Und er benutzt manchmal mich dazu. Oder? Oder dich. Ist doch keine Frage. Satan, weiche hinter mich, sagt Jesus Christus zu Petrus. Das Ziel des Feindes ist, genau das zu zerstören. Wisst ihr, was mich bei den Thessalonikern so beeindruckt? 1. Thessaloniker Kapitel 1, Vers 6. Ich habe den Vers schon gelesen. Was beeindruckt mich da so sehr? Sie waren berufen zum Reich Gottes, zu seiner Herrlichkeit. Sie waren auch berufen zu leiden. Aber wie haben sie denn reagiert? Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Selbst die Bedrängnisse, diese Angriffe, diese Anfeindungen hat die Freude in ihnen nicht zerstört. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, gar nicht, überhaupt nicht, dass Christen, die eine ganz enge Beziehung zu Christus haben, nicht auch Phasen haben, wo sie weinen, wo sie traurig sind, wo sie enttäuscht sind. Das gehört absolut dazu. Aber dieses Vorbild, sie hatten Freude. Und diese Freude hätte ich auch gern immer. Woher kommt denn diese Freude? Woher kommt es denn, dass wir bereit sind, auch zu leiden? Ist doch nicht so, dass wir ständig und immer leiden. Wir haben ja viele Freuden, wenn wir sehen, dass Menschen zum Glauben kommen oder wenn wir jetzt wieder eine Taufe haben. Wenn das keine Freude ist, was denn sonst? Aber lasst uns einmal darüber nachdenken. Über einen Vers noch. Nur noch über einen. Und der ist gewaltig. Wie oft habe ich den Vers schon gelesen und nicht so drüber nachgedacht wie jetzt? Nämlich dort in Thessalonik, da gab es Menschen, die hatten die richtige geistige Gesinnung dem Wort Gottes gegenüber und das hatte eine unglaubliche, gewaltige, verändernde Auswirkung. Soll ich es wiederholen? Was mich so sehr beeindruckt, was das Wort Gottes für eine Auswirkung bei den Thessalonikern hatte. Und die gleiche Auswirkung hat es bei mir, wenn ich die richtige geistige Gesinnung habe. Und was für eine Gesinnung hatten die Thessaloniker? Auf das gehörte Wort Gottes. Sie hatten noch nicht, wie ich, das Wertvollste, was es auf dieser Erde gibt, ist dieses Wort Gottes, oder? Es ist das einzigartigste Buch, das es auf dieser Erde gibt. Das unvergleichlichste Buch, das es auf dieser Erde gibt. Und dieses Buch hat eine unfassbare Auswirkung, wenn ich es höre, aufnehme und verarbeite und tue. Das Tun sollte ich jetzt wahrscheinlich durchstreichen wieder, ne? 1. Thessaloniker 2, Vers 13, hier steht es. Darum danken wir auch Gott unablässig. Für was dankt bitte Paulus? Für was dankt er jetzt hier bei den Thessalonikern? Dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Da steht's. Sie haben das Wort Gottes empfangen und sie haben es aufgenommen und es war wirksam. Sie hatten eine richtige geistige Haltung. Sie haben es gehört und empfangen. Das gehört steht jetzt an dieser Stelle nicht, gell? Sie haben es gehört und empfangen und aufgenommen. Sie hörten das Wort Gottes und sie wussten eins ganz genau. Der Paulus hat zwar gepredigt, aber sie hörten keine menschlichen Worte, sondern sie hörten Gottes Worte. Und sie haben diese Worte Gottes nicht nur gehört, sie nahmen es auf und dann hatte es eine Auswirkung in ihrem Leben. Kapitel 1, Vers 5 nochmal. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst. wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Die Auswirkung des geistlichen Dienstes von Paulus war, dass dieses Wort Gottes in dem Leben der Thessaloniker eine absolut gewaltige Veränderung bewirkte, so dass sie gerettet wurden und dann die Gewissheit hatten, wir sind Christen. Wir sind jetzt gläubig. Wir haben jetzt das ewige Leben. Wieso denn? Wieso? Die Wirkung kommt nicht von Menschen. Kann ein Prediger so vermessen sein, dass er wirklich glaubt, wenn er predigt, wenn er das Wort weitergibt, wird er etwas bewirken? Ist wirklich eine Frage, die ich stelle. Warum ist das so wichtig, Geschwister? Warum ist es so wichtig, dass der verkündigt und der hört, etwas begreift, etwas versteht? Hab ich Worte ewigen Lebens? Kann ich Leben erzeugen? Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Ein Mensch kann nichts bewirken. Gott gebraucht Menschen, um etwas zu bewirken. Keine Frage. Er hat den Paulus damals gebraucht, damit er das Wort verkündigt, das die Macht hat, gewirkt durch den Heiligen Geist, Menschen in ein Licht zu stellen, damit sie gerettet werden. Soweit geben wir Gottes Wort recht, gell? Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Römerbrief, ne? Es ist Gottes Kraft, die etwas bewirkt. Das Wort Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist, bewirkt etwas. Nicht nur bei dem Ungläubigen, sondern auch bei uns Gläubigen. Denn das ist der Vers 13 im 1. Thessaloniker Kapitel 2. Schaut mal, diese Gesinnung, die die Thessaloniker hatten, wird noch viel deutlicher beim Cornelius. Welche Gesinnung hatte Cornelius, der römische Hauptmann, ein Heide, der gläubig war, Almosen gegeben hat, alle Zeit gebetet hat, aber noch nicht wiedergeboren war? Welche Gesinnung? Und Geschwister, das ist jetzt ganz wichtig. Ich weiß nicht, mit welcher Gesinnung heute Morgen jeder von euch gekommen ist. Sind wir mit der Gesinnung gekommen, wie der Cornelius? Apostelgeschichte 10. Vers 33. Er hat alle Zeit gebetet, der Cornelius, und sein Gebet wurde erhört. Und dann sagt er zu Petrus, Vers 33, da sandte ich auf der Stelle zu dir, und du hast gut wohl daran getan zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen wurde. Cornelius und das Haus hatte die richtige Einstellung, die richtige geistige Gesinnung, die richtige Haltung. Sie wollten hören, was Gott selbst durch Petrus spricht. Genau das haben die Thessaloniker im Grunde bezeugt, dass sie sagten, wir haben kein Menschenwort aufgenommen, sondern wir haben Gottes Wort aufgenommen. Und das hatte eine Auswirkung. Hier sehen wir die Auswirkung im Vers 43. Petrus predigt und dann heißt es, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Wann haben die sich eigentlich bekehrt? Wann haben die eigentlich Buße getan? Ich habe es live erlebt, ich war dabei, als eine junge Frau mir gegenüber saß, der Rudolf Eberzeuser war damals noch dabei, wir haben dieser Frau das Evangelium weitergegeben. Wir haben nur berichtet, so wie der Petrus hier. Dann habe ich plötzlich gesehen, die Augen leuchten, sage ich, möchtest du danken, dass du wiedergeboren bist? Sagt sie ja. Habe ich etwas bewirkt? Hat Petrus irgendetwas bewirkt? Niemals. Wir sind lediglich Sprecher. Wir geben Worte weiter. Und wenn es die Worte sind, die Gott gesprochen haben will, dann wirkt das Wort Gottes. Hier drin sitzt eine Schwester, die hat von gar keinem etwas gehört. Die hat einfach nur, in Anführungszeichen, lediglich nur das Evangelium gelesen. Und plötzlich war sie gläubig, oder? Sie nickt. Sie gibt zu, dass es so war. Gott braucht doch gar keinen Menschen. Aber Geschwister, mir geht es jetzt um diese Frage und die ist ganz entscheidend. Mit welcher Herzenshaltung schlage ich das Wort Gottes auf? Mit welcher Herzenshaltung komme ich in eine Predigt, um zu hören? Ach, der Wolfgang predigt wieder. Ist auch eine Haltung, die man einnehmen kann, ne? Apostelgeschichte 2, Vers 36. Da sehen wir das noch einmal. Genau diesen Ansatz. Bevor wir es dann auf uns übertragen, auf uns Gläubige. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus hatte den Mut, sie als Mörder zu bezeichnen, als Sünder zu bezeichnen. Und das ging ihnen durchs Herz. Warum? Weil sie hören wollten, weil sie es aufnehmen wollten. Und als ihr das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Es ging ihnen durchs Herz. Das ist die Wirksamkeit des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Dann wirkt Gott in Kraft an den Herzen von Menschen. Es durchbohrt ihre Herzen. Sind wir gekommen heute Morgen, um zu hören, um es aufzunehmen und es zu tun? Johannes, noch eine Stelle, Johannes 16. Diese Juden damals in der Apostelgeschichte 2, die haben durch die Predigt des Petrus ganz eindeutig erkannt, wir haben gesündigt. Wir sind die Mörder von Jesus Christus. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Warum? Aus diesem Grund, der hier steht. Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, so will ich ihn zu euch senden. Und wenn jeder kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist hat das Ziel, über das gelesene, gesprochene Wort Gottes zu wirken an Sündern. Damit sie erkennen, ich bin ein Sünder, damit sie erkennen, dass ich das Gericht Gottes verdient habe, weil Gott ein gerechter Gott ist, der Sünder richten muss. Leider gibt es heute immer mehr Evangelisten und immer mehr Gemeinden, die haben nicht mehr den Mut, die Menschen anzusprechen, dass sie Sünder sind. dass das oder jenes Sünde ist. Und dass der Mensch, der ohne Gott lebt, das Gericht verdient hat, dass er in die Hölle geht, ist ja eine schreckliche, unfassbare Botschaft für manche. Aber sie sprechen auch nicht mehr, was wirklich die Gerechtigkeit Gottes ist. Wie können dann Menschen gerettet werden? Und wenn heute Morgen einer hier sitzt, der nicht wiedergeboren ist, will er das hören? Wenn er es hören will, hat das Wort Gottes eine Auswirkung. Und er wird in ein wunderbares Licht gestellt, damit er Buße tun kann und dann das ewige Leben empfangen kann. 1. Thessaloniker 2, Vers 13. Ich lese es noch einmal. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Sie haben es aufgenommen, sie haben es empfangen, weil sie gehört haben und weil sie bereit waren, auf das Gehörte richtig zu reagieren. Diese Gläubigen in Griechenland, sie hörten nicht nur das Wort Gottes, sondern der innere Mensch nahm es auf. Und der innere Mensch hat es verarbeitet, so dass es in ihnen zu einer Wirkung kam. Das Wort Gottes bewirkt nicht nur, dass man gerettet wird, es bewirkt auch, dass ich jetzt Christus nachfolgen kann, dass ich Christus darstellen kann und dass ich zu seiner Ehre leben kann. Und dass ich um seines Namens willen leiden kann. Das bewirkt das Wort Gottes. Aber was ist die Voraussetzung? Was ist nun die Voraussetzung, damit du und ich eine Auswirkung merken, dass sich etwas verändert? Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Wann hat das letzte Mal das Wort Gottes, wenn ich es gelesen habe oder gehört habe, etwas in meinem Leben verändert? Bist du bereit, jetzt einmal darüber nachzudenken? Wann hat sich zum allerletzten Mal durch das Lesen des Wortes Gottes etwas verändert? Durch die gehörte Predigt etwas verändert? Viele Male steht im Wort Gottes geschrieben, wer Ohren hat, der höre. Oder in der Offenbarung, wer ein Ohr hat zum Hören, der höre. Die Wirksamkeit des Wortes Gottes hängt davon ab, dass ich hören will. Im Psalm 85, Vers 9 steht, ich will hören, was der Herr reden wird. Und mit Wirkung meine ich ja gar nicht, dass wir ständig dann durch die Wirkung des Wortes Gottes erkennen, dass wir gesündigt haben oder irgendwas. Es gibt ja viele, viele, viele Bereiche, wo das Wort Gottes eine Wirkung hat, eine wunderbare, einzigartige, herrliche Wirkung hat, oder? Die Wirkung des Wortes Gottes ist doch, dass ich doch Licht habe für den Weg, den ich gehe durch eine finstere Welt, oder? Es ist Licht auf einem schmalen Weg. Und unser schmaler Weg in die ewige Herrlichkeit führt durch die Finsternis. Wir leben in einer finsteren Zeit und die wird immer schlimmer. Und deshalb brauchen wir immer mehr die Wirkung des Wortes Gottes. Wir brauchen Licht. Absolut. Ich will hören. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes aufschlage und jedes Mal, wenn da einer steht und das Wort Gottes vorliest, ob er gläubig ist oder nicht, hat das Wort Gottes eine Wirkung. Es hängt doch nicht von dem Prediger ab. Wenn der Pfarrer in der Kirche, der nicht gläubig ist, das Wort Gottes vorliest, einen Psalm, hat das eine Auswirkung, oder? Das sind doch Gottes Worte. Natürlich kann ich auch Falsches sagen, keine Frage. Deshalb, eins muss doch deutlich sein, es hängt doch nicht vom Verkündiger ab. Es hängt von mir ab. Was will ich jetzt hören? Höre ich jetzt von meiner Frau? Hoffentlich hat sie das gehört, was ich heute Morgen gesagt habe. Ich werde sie nachher nochmal fragen. Höre ich, Geschwister, das meine ich ganz im Ernst, höre ich, was ich selber verkündige? Ich bin dankbar, da ich manchmal in der Predigt etwas mitgenommen habe für meinen Alltag. Aber schon vorher, als ich mich vorbereitet habe. Ich beschäftige mich viel länger mit dem Text wie ihr. Und deshalb ist es wichtig, nehmen wir nur Informationen auf oder hat es eine Wirkung in meinem Leben? Ich kann lesen und nicht hören. Ich kann hören und nicht aufnehmen. Ich kann hören und nicht bewahren. Ich kann hören und nicht tun. Deshalb ist es ganz wichtig zu prüfen, wie höre ich und was höre ich. Das sind die zwei Bereiche, die für meine Begriffe wichtig sind. Und was für eine Auswirkung hat es, was ich höre? Im Lukas 8, Vers 18 steht, so habt nun Acht, wie ihr hört. Lukas 8 sagt, hab Acht, wie ihr hört. Ich kann als Christ oberflächlich hören. Ich kann aus Routine hören oder lesen. Ich kann wie ein Wissenschaftler hören und lesen, um Wissen anzuhäufen, um genau erklären zu können, wie die Abläufe in der Endzeit sind. Fakten. Aber hat es eine geistige Auswirkung in meinem Leben? Ein Problem könnte noch sein, was der Hebräer-Schreiber sagt. Schlagen wir mal auf, Hebräer 5, nur diesen Vers 11. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Man kann träge werden im Hören. Man kann müde werden im Hören. Man kann oberflächlich werden im Hören, sodass es keine Auswirkung mehr in meinem Leben hat. Man kann so abgelenkt sein. Hört das? Ich höre es auch. Das kann uns ablenken. Guck mal, der Bus da draußen. Ne? Und jetzt soll man hören. Ne? Oder Sorgen, die noch in meinem Herzen sind, oder Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Hören wir wirklich? Oder sind wir träge im Hören? Und schaut mal, was geschieht, wenn der Herr beginnt, bei dir und mir zu wirken. Was geschieht dann? Wenn er wirklich die Möglichkeit hat, an mir zu wirken, was passiert dann? Lukas 24, und das ist doch ermutigend, was hier steht. Prüfen wir einmal, welche Auswirkung das Wort Gottes in meinem Leben hat. Wenn ich höre, will, was der Herr zu sagen hat. Lukas 24, Vers 32 ist natürlich eine lange Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern. Ich denke, die Wichtigen kennen diese Stellen. Wo es heißt, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Darum geht's. Wenn er uns die Schriften öffnet, dann brennt unser Herz. Das ist die Auswirkung. Und ich habe mir wirklich an dieser Stelle mal Gedanken gemacht und ich kann mich an wirklich einige Beispiele erinnern, wo ich morgens aufgestanden bin, die Bibel gelesen habe und zum ersten Mal Abraham gelesen habe. Damals hat mein Herz gebrannt, das weiß ich noch ganz genau. War so eine Freude, zu erkennen, was das bedeutet, was da steht. Da hat etwas in mir gebrannt, weil er die Schriften geöffnet hat. Das kann kein Verkündiger. Das kann ich selber auch nicht. Ich kann's nicht. Aber er kann's. Wenn ich hören will, was er mir zu sagen hat, und wenn ich bereit bin, dieses Wort Gottes zu verarbeiten, wie mein Körper die Nahrung verarbeitet, dann hat es eine Auswirkung. Plötzlich sehe ich, plötzlich erkenne ich, plötzlich freue ich mich. Da brennt was in meinem Herzen. Vers 45, im gleichen Kapitel. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Darum geht's. Der Herr allein bewirkt es durch das Wort Gottes, durch seinen Geist. Und immer dann, wenn ich hören will, was mir der Herr heute sagen möchte, und wenn ich darüber nachdenke, was das bedeutet, was ich da höre, was da steht, hat es eine Wirkung. Eine Auswirkung in meinem Leben. Dann öffnet er uns die Schriften. Nehmen wir ein Beispiel wieder, Apostelgeschichte 20. Was geschieht dadurch? Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass sie Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort Gottes, dieses Wort der Gnade, es hat die Kraft, dich und mich aufzuerbauen, zu ermutigen, zu stärken, zu trösten, zu helfen, dass wir wachsen, dass etwas aufbaut, draufgebaut wird, ist die Auswirkung des Wortes Gottes. Kann es dann sein, dass ein Gläubiger nach 50 Jahren immer noch hier drin sitzt mit dem Schnuller im Mund? Du darfst noch den Schnuller behalten, gell? Das ist kein Problem. Das ist das richtige Alter noch dafür. Römer 15, Vers 4. Aus dieser Quelle des Wortes Gottes schöpfen wir Kraft. Und dieses Wort gibt uns nicht nur Schutz, nicht nur Licht, sondern tröstet und ermutigt uns auch, spannt uns an, gibt den Blick auf die Ewigkeit, ist Hoffnung und so weiter und so weiter. Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das ist eine Auswirkung. Das Wort Gottes belehrt uns, deshalb wurde es geschrieben, damit wir ausharren, drunten bleiben und Trost haben aus der Schrift, weil wir eine lebendige Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Brennt unser Herz, wenn wir die Verheißungen Gottes lesen? Hat es die Auswirkung? Ich habe viele Male jetzt mittlerweile über die Rennbahn gesprochen und dann über den Lohn, wenn wir ins Ziel kommen. Und habe über den Lohn gesprochen, den wir jetzt schon bereits auf dieser Erde haben. Wie reich wir jetzt schon auf dieser Erde beschenkt sind. Manchmal geht es an einem vorüber. Es berührt mich überhaupt nicht. Es tröstet mich gar nicht, erfreut mich gar nicht. Das kann passieren. Aber dann müsste ich mich fragen, wo ist denn das Problem, dass ich mich über diese Kostbarkeiten, diese Herrlichkeiten nicht freuen kann? Die Welt da draußen, wenn da ein Koffer steht mit Diamanten und Juwelen oder 1 Million Euro, dann ist ihr Herz begeistert. Aber noch viel mehr müsste unser Herz begeistert sein, wenn wir die Verheißungen Gottes lesen. Oder wie ist es denn, wenn wir die Herrlichkeit Jesu ein Stück weit erkennen? Wenn wir sehen, wie sehr er mich geliebt hat von Ewigkeit her, da müsste doch unser Herz brennen. Es müsste es bewirken, aber nicht immer. Ich gebe absolut zu, in dieser Woche fällt es mir ungemein schwer, diese Predigt zu halten. Mein Kopf ist sowas von voll und leer, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ich tue mir so schwer, irgendwas zu denken. Und dann soll man sich freuen an der Herrlichkeit Gottes. Gell? Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist. Oder wenn ich darüber nachdenke, 1. Johannes 5, Vers 13, diese Gewissheit, die wir in unserem Glaubensleben haben, die Menschen dieser Welt, die wissen nicht, was in den nächsten 5 Minuten passiert. Und wir haben eine absolute, vollkommene Gewissheit über unsere Zukunft. Ja, ist das nicht etwas, wo unser Herz anfängt zu brennen und zu leuchten? 1. Johannes 5. Nur eine Bibelstelle dazu. 13. Was steht hier? Dies habe ich euch geschrieben, damit du und ich es lesen können. Und damit du und ich uns freuen können, wenn er uns die Schrift öffnet. Über was? Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin in dem Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gewissheit. Lukas 11, Vers 28. Ich lese heute Morgen viele Bibelstellen, die sprechen ja viel deutlicher wie all das, was ich sagen würde. Lukas 11, Vers 28. Wir sind glückselige Menschen. Warum denn eigentlich? Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren, weil es dort von Gottes Geist geöffnet wird, dass wir die Schriften erkennen und unser Herz brennt, weil wir Glückselige sind, weil unsere Sünden vergeben sind. 2. Timotheus 3, Entschuldigung, Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Was bewirkt das Wort Gottes? Wenn wir es hören, aufnehmen, bewahren. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn das Wort Gottes reichlich in uns wohnt, dann werden wir die Weisheit besitzen, auch andere zu lehren und zu ermahnen, zu trösten, zu korrigieren. Dann werden wir, wenn das Wort Gottes reichlich in uns wohnt, werden wir Loblieder singen und geistliche Lieder singen. Das ist die Auswirkung. So steht es hier, oder? Und deshalb lasst uns einmal prüfen. Lasst uns einmal darüber nachdenken, warum es manchmal keine Auswirkung hat, das Wort Gottes in uns. Es ist so wichtig zu prüfen, höre ich und lese ich das Wort Gottes mit der Gesinnung der Thessaloniker, damit es bei dir und bei mir eine Auswirkung hat. Und die Auswirkung ist unterschiedlicher Art und Weise. Einmal öffnet er uns die Schriften, einmal wird unser Herz brennend, einmal können wir richtig ermutigt werden durch das Wort Gottes. Aber auf der anderen Seite hat das Wort Gottes noch eine wichtige Auswirkung, eine ganz gewaltige Auswirkung. Psalm 119, Psalm 119, es gibt welche, die lernen den Psalm 119 auswendig. Ich habe das bis heute noch nicht geschafft. Aber es ist wirklich ein gewaltiger Psalm über das Wort Gottes. Und da steht im Vers 9, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Was für eine Auswirkung, wie wirkt das Wort Gottes, wenn ich es wirklich höre und bewahre? Vom ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Warum? Das Beste, was es auf dieser Erde gibt, muss in einem Panzerschrank aufbewahrt werden in deinem Herzen. Mit dem einen Grund, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist die Auswirkung vom Wort Gottes. Entweder wird mich das Wort Gottes von der Sünde fernhalten oder die Sünde vom Wort Gottes. Das Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung. Wenn ich lese, kann ich nicht gleichzeitig in der Sünde leben. Eine Sünde tut jeder. Immer wieder werden wir übereilt von der Sünde, aber ich lebe nicht darin. Und diese Auswirkung hat das Wort Gottes. Deshalb ist es so wichtig, nicht nur zu hören, sondern im Herzen bewahren. Diesen kostbaren Schatz im Herzen bewahren, damit es dort wirken kann. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Schrift hat eine ganz zentrale Aufgabe in deinem und in meinem Leben. Wenn wir es hören, wenn wir es lesen, ist es nützlich. Und es spielt keine Rolle, ob ich im Alten oder im Neuen Testament lese. Beides ist wichtig. Alle Schrift ist wichtig, damit wir belehrt werden über Gott und den Menschen, über Licht und Finsternis und so weiter und so weiter. Wir werden belehrt. Und es hilft. Das hilft zu was? Was bewirkt es, wenn ich durch das Wort Gottes belehrt werde? Es hilft mir, richtig zu denken. Nämlich so zu denken, wie Gott denkt. Und wenn die Welt noch verrückter wird mit all diesen Abartigkeiten, die es mittlerweile ja gibt, die Schrift belehrt mich, es gibt einen Mann und eine Frau und das ist ein Ehepaar. Und wenn die Kinder haben, ist das eine Familie. Das belehrt mich die Schrift. Also denke ich so, wie Gott denkt. Aber manchmal muss ich auch überführt werden, weil ich falsch gedacht habe oder weil ich von einer falschen Lehre mich beeinflussen ließ oder eine Sünde in meinem Leben drin ist und ich denke, es ist doch keine Sünde, oder doch? Also werde ich manchmal von Gott überführt, damit ich wieder umkehren kann und Buße tun kann. Er will mich ja zurechtbringen. Merken wir die gewaltige Wirkung des Wortes Gottes? Wenn ich es wirklich so lese, Herr, wie denkst du darüber? Was ist deine Gedanken über das, was ich gerade tue oder nicht tue? Oder? Wenn ich da mich überführen lasse, wird immer wieder Sünde offenbar. Aber wie wunderbar, dass wir belehrt werden durch das Wort Gottes, dass er ein gnädiger, geduldiger, ein langmütiger Gott ist, der meine Sünden vergeben will und sogar im tiefsten Meer versenkt. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Überlege ich gerade. Markus 13, wo liegt manchmal das Problem? Markus 13, an dieser Stelle könnte man natürlich fragen, wie kann es dann sein, wenn wir Christen, die wir den Geist Gottes haben, manchmal so völlig unterschiedliche Lehrauffassungen haben. Und ich spreche jetzt nicht von denen, die man so und so sehen kann, aber Allversöhnung zum Beispiel. Wie kann das sein, dass jemand plötzlich denkt, alle Menschen werden gerettet, der Teufel wird gerettet. Und jetzt könnte man ja tausende, Jesus Christus ist nicht Gott zum Beispiel. Wie kann man auf so einen Gedanken kommen, wenn man den Geist Gottes hat, das Wort Gottes hat und bereit ist, sich vom Wort Gottes zu korrigieren? Geht doch nicht. Wie kann es sein, dass ein wiedergeborener Christ sagen kann, Steuerhinterziehung ist keine Sünde? Voreheliche Beziehung ist keine Sünde? Ist doch merkwürdig, oder? Aber wie ist es manchmal in meinem Leben? Vielleicht nicht ganz so gravierend, aber kann es sein, dass wir manchmal zwar das Wort Gottes lesen und doch nicht lesen. Manchmal das Wort Gottes hören und doch nicht hören, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das bewirkt etwas. Oder, was noch viel schlimmer ist, es gibt heute wirklich einen Teil von Christen, die lesen das gar nicht mehr regelmäßig, nur noch das Kalenderblatt, das sind Tatsachen. Dann kommt es natürlich. Wir brauchen das Wort Gottes dringender als unser irdische Speise auf der Erde. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Diese Stelle noch, Matthäus 13. Was habe ich gesagt? Markus 13. Nee, Matthäus 13 meine ich schon. Matthäus 13, habe ich mich versprochen, Entschuldigung. Matthäus 13, Vers 15. Denn ich bin mir bewusst, das sind keine Wiedergeborenen, die hier angesprochen werden, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Auch ein wiedergeborener Christ kann, wenn er zu lange in etwas verstrickt ist, dorthin kommen, dass er noch liest oder hört und es hat keine Wirkung mehr. Und es geht manchmal absolut schleichend. Und dann wird es immer stärker. Und deshalb gilt es für mich, wenn ich jetzt dieses Thema hier weitergebe, genauso wie für dich, darüber nachzudenken, wann hatte das Wort Gottes zum letzten Mal eine Auswirkung in meinem Leben? Und ein Problem ist dabei noch, dass der Herr vorausgesagt hat, dass es eine Zeit gibt. Da wollen sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Ich saß mal 6 Ältesten gegenüber, du immer mit deiner Lehre. Wir brauchen die Lehre nicht. Interessant, gell? Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie wollen sie nicht mehr hören. Und deshalb reagieren sie. 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Meine Schafe hören meine Stimme, aber sie bewahren, Psalm 119, auch das Wort Gottes. Und sie sind bereit, auch Täter des Wortes Gottes zu werden. 2. Timotheus 4. Daher ermahne ich dich ernstlich, sagt Paulus zu Timotheus, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendigen Tode richten wird. Um seine Erscheinung, seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe und tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Derzeit sind wir. Eins habe ich jetzt vergessen. Was denn? Römer 15, Vers 18. Warum ist das Wort Gottes so wichtig? Und was bewirkt das Wort Gottes? Hier sagt Paulus, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Paulus, du bist ganz schön vermessen, oder? Hätte ich den Mut, das zu formulieren? Aber ich bezeuge hier vor dem Herrn. Seit vielen Jahren, vor jedem Gespräch, vor jeder Predigt, vor allem, was ich weitergebe an Wort Gottes. Und wenn ich es vergessen hätte, spätestens dann, kurz bevor ich anfange zu sprechen, sage ich, Herr, was möchtest du heute Morgen, dass ich sage? Wie möchtest du, dass ich heute Morgen spreche? Das kann ich vom Herrn bezeugen, weil es mein größter Herzenswunsch ist, nicht eigene Worte weiterzugeben, sondern Gottes Worte. Und hier steht, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Das Wort Gottes bewirkt Gehorsam. Und weil ich den Herrn liebe, bin ich gehorsam. So steht es in Johannes 15. Und manchmal ist es ungemein schwer, jemand zu sagen, das, was du getan hast, war Sünde. Aber wenn ich den Herrn liebe und ich gehorsam sein möchte, muss ich genau das tun. Und deshalb muss ich auch diese Worte weitergeben, die ich weitergebe. Und bei den Thessalonikern hatte das eine wunderbare, herrliche und gewaltige Auswirkung. Geschwister, wenn wir alle miteinander, jeder Einzelne, der heute Morgen hier sitzt, diese letzten Verse sich wirklich durch den Kopf gehen lässt und durchs im Herzen bewahrt, dann wird es eine Auswirkung haben. Dann hat es eine Auswirkung. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir uns selbst im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allem, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Eine absolut gewaltige Aussage, was hier steht. Die Liebe eines jeden, jedem gegenüber zunimmt. Auch die Schwierigen dort, auch die, die manche Charaktereigenschaften haben, die mich so sehr ärgern und an die ich mich stoßen könnte. Was für eine gewaltige Auswirkung hatte das Wort Gottes in ihrem Leben. Sie liebten, sie glaubten und sie hofften. Amen.